Lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Die Wolke von Zeugen wird aufgeführt im Kapitel vorher, im 11. Kapitel des Hebräerbriefs. Und ich nenne hier einige. Abel, Noah, Abraham, Sarah, Mose, David, die Propheten. Es waren Menschen mit Stärken und mit Schwächen. Von einigen wissen wir auch, dass sie große Schuld auf sich geladen haben. Warum werden sie aufgeführt? Ihr Glaube soll Vorbild sein für uns. Trotz ihrer Fehler, trotz ihres Versagens. Glaube, heißt es im Kapitel 11, ist die feste Gewissheit, dass sich erfüllt, was Gott versprochen hat. Und wir werden aufgefordert, auch im Glauben und aus dem Glauben zu leben. Was ist Glaube? Hören oder auch lesen in der Bibel. Vertrauen und handeln. Und dann wieder hören, wieder vertrauen, losgehen und so weiter. Werft euer Vertrauen nicht weg, heißt es hier auch, weil es eine große Belohnung hat. Wir schauen uns jetzt den Vers näher an. Jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde. Ich fange mal mit der Sünde an. Müsste uns allen bekannt sein, wie wir damit umgehen. Wenn wir unsere Sünden bereuen und bekennen, heißt es in der Bibel, im 1. Johannesbrief, dann ist er, Gott, treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns reinigt von aller Schuld. Was ist eine Bürde? Bürden sind Lasten, Belastungen. Es gibt Bürden, die haben uns Menschen auferlegt. Es gibt Bürden, die wir uns selbst auferlegt haben. Aufgebürdet haben, kennen wir ja. Und da gehört sicher der Alltag auch dazu, der große Bürden hat. Unser Leben ist, wenn wir ehrlich sind, herausfordernd, ganz klar. Ich habe was bewältigt, ich habe was geschafft, jetzt geht es leichter weiter und dann kommt schon wieder ein Berg. Wieder was Neues, hört denn das nie auf? Ja, und deshalb steht hier auch, mit Ausdauer oder mit Ausharren soll man laufen, leben. Aber es ist einfach klasse, dass wir nicht alleine sind. Meine Hilfe, unsere Hilfe ist Jesus Christus, mein Retter. Indem wir hinschauen, geht es weiter auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, meines Glaubens. Auf Jesus schauen. Was bedeutet das? Wie kann das gehen? Jesus sagt zu mir, zu uns allen, ich hab's mit dir angefangen, der Anfänger und Vollender. Und ich werde es mit dir auch vollenden. Er weiß ja, wen er hier errettet hat, was wir so, wie wir so sind in unserer Persönlichkeit. Also bestimmt nicht perfekt, wissen wir alle ganz genau. Und das weiß Jesus. Er hat's angefangen, er vollendet's. Er sagt, ich bin immer bei dir. Ich leite dich, ich helfe dir, ich bin treu, ich halte dich fest an der Hand. Ich zeige dir deinen Weg, ich habe einen Plan für dein Leben. Hinschauen auf Jesus in der Hoffnung für alle, heißt es wörtlich. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern auf Jesus allein. Bei mir in der Elberfelder Bibel, wörtlich, indem wir wegschauen von allem anderen auf Jesus hin. Worauf schaue ich? Auf das Problem, auf die Sorgen. Ich entscheide mich und ich kann mich entscheiden, auf Jesus zu schauen. Das nimmt er mir nicht ab. Aber er hat mir so viel versprochen. Und wenn ich so handle, dann sind die Probleme nicht weg. Aber sie verlieren die Macht über mich. Ein Beispiel, wie ich beten könnte auch, ich löse mich im Namen Jesu Christi von dieser Last und ich werfe sie auf dich, zu deinem Kreuz hin, Jesus. Und ich danke dir, dass du einen Weg hast für mich und dass du eine Lösung hast, auch wenn ich noch gar nichts sehe. Ich danke dir dafür, Jesus. Und auch das geschieht im Glauben natürlich.
Okay, ich mache weiter mit dem Hebräerbrief. Jesus, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Ich hatte diesen Teil ausgedruckt auf dem Tisch liegen und bin immer wieder mal dran vorbeigegangen und habe gedacht, so was sagt mir dieser Text? Und ich habe ihn immer wieder betrachtet und habe dann festgestellt, dass Jesus genau das Gleiche gelebt hat, was er von uns erwartet. Die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete. Jesus hat im Garten Gethsemane gesagt, Vater, wenn es möglich ist, so lass dieses Kreuz an mir vorbeigehen. Also auch Jesus hat nicht gesagt, ja, ich weiß, was Gottes Wille ist und ich mache es. Er wusste es und dennoch hatte er Angst. Aber er hatte das Ziel vor Augen. Zu den Zielen habe ich jetzt mal für mich geschrieben, zu diesen großen Zielen. Als erstes, mein Ziel ist es, wenn ich zielgerichtet leben will, dann ist mein Ziel die Ewigkeit. Die Ewigkeit in Gemeinschaft im Himmel zu verbringen. Und dann gibt es ja dann auch schon die neue Erde ganz bestimmt. Und was Gott dann da alles geschaffen hat. Und diese Gemeinschaft mit dieser neuen Schöpfung, mit dem Vater, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, mit allen Heiligen, also mit euch, mit den Engeln, dass wir mal sehen werden, was Gott vorbereitet hat. Ich hatte zu Hause mal einen Kalender von Australien, einen Wochenkalender, also 52 Fotos. Und habe gedacht, oh, da täte ich gern mal hin. Aber das ist ja so weit. Aber wisst ihr was? Ich habe gedacht, wenn ich im Himmel bin oder wenn Jesus die neue Erde geschaffen hat, vielleicht ist es dann ja gar nicht mehr so schwer, das zu erleben. Vielleicht gibt es ja dann ganz andere Dimensionen, Australien zu erleben. Und ich denke, wir werden staunen, was Jesus uns alles vorbereitet hat. Ja. Und das zweite Ziel aber ist viel näher, nämlich hier auf der Erde. Hier schon heute auf der Erde mit der Perspektive Himmel zu leben. Und in der Bibel gibt es dazu ganz viele Stellen, die hier und dann zusammenbringen. Ganz einfach zum Beispiel, was uns sehr vertraut ist, dein Reich komme, wie im Himmel so auf Erden. Dass das uns ein Anliegen ist, dass das, was im Himmel vorbereitet ist, hier bei uns auf der Erde passiert. Die Predigt von Wolfgang Kuss hat mich hat mir sehr gut gefallen und mich hat es angesprochen, dass er so gesagt hat, gibt es etwas, was wir heute schon tun können, was bis in die Ewigkeit Bestand hat? Das ist im Grunde genau der gleiche Gedanke. Im 1. Korintherbrief. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und dann geht es weiter. Aber das liest du jetzt mal vor.
Nun kann man mit den unterschiedlichsten Materialien weiterbauen. Manche verwenden Gold, Silber, kostbare Steine. Andere nehmen nur Holz, Heu oder Stroh. Doch an dem Tag, an dem Christus sein Urteil spricht, wird sich zeigen, womit jeder gebaut hat. Dann nämlich wird alles im Feuer auf seinen Wert geprüft und es wird sichtbar, wessen Arbeit dem Feuer standhält. Hat jemand fest und dauerhaft auf dem Fundament Christus weitergebaut, wird Gott ihn belohnen. Verbrennt aber sein Werk, wird er alles verlieren. Er selbst wird zwar aus dem Feuer gerettet werden, aber nur mit knapper Not. Denkt also daran, dass ihr Gottes Bauwerk und sein Tempel seid und dass Gottes Geist in euch wohnt.
Ich will da gar nicht weiter drauf eingehen, aber es gibt eine Qualität, hier auf Erden Schätze zu sammeln, die im Himmel Bestand haben und nicht verbrennen. Eine andere Bibelstelle dazu, wo Jesus sagt, ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war nackt und ihr habt mich gekleidet. Da geht es dann auch darum, wo dann die Jünger sagen, wo haben wir, oder was heißt die Jünger, die dann später sagen werden, wo haben wir dir zu essen gegeben. Also etwas, was hier passiert und in der Ewigkeit eine Wirkung haben wird. Sammelt euch Schätze im Himmel. In dem Zusammenhang heißt es, dass wir nicht die Schätze dort sammeln sollen, wo Rost und Motte fressen. Und ich habe mit beiden oder wir haben mit beiden sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir haben, als wir unseren kleinen Hof gekauft haben, sind bei uns von der Scheune die Schiefer runtergerutscht. Ganz einfach, weil der Rost an den Nägeln gefressen hat. Die Schiefer waren in Ordnung, aber die Nägel sind so gerostet, dass sie die Schiefer nicht mehr getragen haben und dass wir ein neues Dach gebraucht haben. Oder wir haben Schafe und auch Schaffelle. Und die sind herrlich, wenn man sich da drauf setzt, kuschelig warm. Und ich wollte mal wieder eins holen aus dem Lagerplatz, wo wir sie sonst im Sommer hingelegt haben. Und ich greife hin und habe nur die Wolle in der Hand, weil sich dazwischen die Motten ausgebreitet hatten. Und dann konnten wir dieses Schaffell wegwerfen. Was aber noch viel weitreichender war, alles, was in dem Raum war, war von den Motten angefressen. Der Bernhard hat für seine Bergsteigerei früher einen hochwertigen Schlafsack gehabt, der sehr viel Minustemperaturen aushält. Alles, was aus Naturmaterial war, war angefressen. Sein Daunenschlafsack war angefressen. Und die Mikrofaser-Schlafsäcke, die waren alle noch heil gewesen. Wir haben eine Kiste mit so Malutensilien, da sind Pinsel drin gewesen. Ihr glaubt gar nicht, wie witzig das aussieht, wenn so ein Holzgriff mit einer Metallhülse keine Haare mehr hat zum Pinseln. Die Naturhaare waren weggefressen. Also richtig was vernichtet durch diese Motten. Okay, wir sollen unsere Schätze sammeln, wo sie nicht so zerstört werden können. Und es ist ja sowas ganz Alltägliches, man muss ja gar nicht irgendwas Schlimmes erleben. So eine Motte, die wirkt so im ganz Unauffälligen. Okay, nämlich die Schätze im Himmel, die sind unvergänglich. Und dazu gibt es dann noch einen anderen tollen Vers, den haben wir jetzt aber gar nicht aufgeschrieben. Da heißt es nämlich, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Ein Geber nehme ich da jetzt mal raus, aus diesem Satz. Ein Geber, das bin ich. Wenn ich diesen Satz für mich lese, ich bin der Geber. Ich gebe meine Zeit oder meine Kraft oder mein Geld oder einfach mich selber in Zuwendung, mich jemandem hinzuwenden, Wertschätzung, den anderen zu erkennen. Also ich bin der Geber. Und dann kommt da aber meine Haltung dazu. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Etwas gerne tun. Und es betrifft auch wieder alles. Nicht nur gerne jetzt zum Beispiel Geld geben, frei sein vom Geben, sondern auch das, was ich tue, gerne tun. Und mit diesem fröhlichen Geber habe ich gedacht, das ist so, diese Haltung des fröhlichen Gebens hat so viel damit zu tun, wie ich selber in meinem Herzen ticke. In der Bibel steht so oft, dass wir uns freuen sollen. Und ich denke, Fröhlichkeit, fröhlich zu geben, diese Freude, die kommt, die soll in unserem Herzen eine Basis sein, die Jesus geschaffen hat. Und ich denke, dass froh zu sein bzw. Freude zu leben kein Vorzugsprogramm ist von denen, denen es immer gut geht. In den Endzeitreden heißt es, wenn es schwer wird, also ich gehe gar nicht weiter drauf ein, aber was da alles beschrieben ist, ist nicht so, dass wir sagen, Yippie. Aber da heißt es dann, hebt eure Häupter empor. Bleibt nicht unter dieser Last, sondern schaut auf mich, auf diese Hoffnung, auf dieses Ziel. Und wenn ihr beleidigt werdet, was sollen wir dann machen? Freut euch. Das entspricht nicht der Situation, aber es entspricht demjenigen, der sagt, ich habe einen freudigen Geber lieb, weil das nämlich Gottes Wesen ist. Gottes Wesen ist es, freudig zu geben. Und das ist eine Entscheidung. Das ist eine Absichtserklärung. Das bedeutet nicht, ich stehe jetzt hier und ich warte jetzt drauf, dass Gottes Freude auf mich kommt, sondern das heißt das, was der Bernhard vorhin auch schon gesagt hat. Legt ab. Legt ab die Bürden. Das heißt nicht, dass ich nicht Verantwortung übernehmen soll, sondern das heißt, dass ich diese Last, die ich habe und die mir manchmal vielleicht auch zu schwer ist, oder das, du hast es vorhin auch hier beim Lobpreis gesagt, Annegret, dieses, wir können so viel wollen, oder hat es jemand anders gesagt? Nee, das war die Caroline. Wir können so viel wollen, aber dass es Frucht bringt, dass was draus wird, haben wir doch gar nicht in der Hand. Aber wir können es Gott geben und sagen, mach aus dem Wenigen, was ich habe, mach aus dem was, mach aus dem viel, segne es, damit viel draus wird. Gott selber ist der fröhliche Geber aller Gaben. Und so sollen wir auch sein. Zieht an die Liebe Gottes, zieht an die Sanftmütigkeit, zieht an die Freude. Und wenn etwas dagegen steht, dann legt es vorher ab. Ich erzähle doch jetzt, ich hatte es eigentlich gar nicht vor, aber doch ein Beispiel einer unserer Töchter, die vorhatte, sich selber zu belohnen mit einem Konzert in Wien, wenn ihre Prüfungen am Semesterende vorbei sind. Die hat nebenbei im Testzentrum gejobbt, hat sich das Geld verdient. Dann waren die Prüfungen vorbei gewesen. Sie war noch mit ein paar Freundinnen zusammen und wäre dann am Wochenende nach Wien gefahren. Sie hatten dort eine Ferienwohnung zu viert gemietet. Und dann haben die zwei Freundinnen plötzlich Corona. Die Freundinnen, mit denen sie vorher zusammen war. Und von ihrer Arbeit im Testzentrum wusste sie und hat es auch immer den Leuten gesagt, wenn sie sich nicht sicher sind, warten sie diese 5 Tage Inkubationszeit ab und dann können sie sich wieder frei bewegen, wenn sie nichts bekommen haben. So, und mit diesem Wissen musste sie jetzt eine Entscheidung treffen. Es ist mir egal, war trotzdem auf das Risiko hin, dass es mir schlecht geht, weil den anderen, die es hatten, ging es schlecht. Oder gehe ich das Risiko ein, die anderen zu infizieren? Okay, und dann hat sie eine Entscheidung getroffen und hat gesagt, ich lebe das, was ich den anderen gesagt habe. Ich entscheide mich dafür, abzusagen. Sie hat ihre Karte verkaufen können. Sie haben jemanden gefunden, der in diese Wohnung mit reingegangen ist für diese Tage. Und dann war sie aber enttäuscht und hat geweint. War traurig gewesen. Und das, was mich aber an der ganzen Sache berührt hat, war, sie sagte, Jesus, und in deinem Namen entscheide ich mich jetzt dafür, mich von dieser Enttäuschung nicht bestimmen zu lassen. Ich lege diese Enttäuschung in deinem Namen ab, weil ich diese Tage, wo die anderen weg sind, ich nicht unter diesem Verlust leiden will, sondern meine Tage fröhlich leben will und andersweitig nützen will. Und sowas berührt mich als Mutter immer, wenn mein Kind so eine kluge Entscheidung trifft. Das ist eine Entscheidung fürs Leben. Und ich denke, das bietet uns Jesus an, sagt, ich bin ein freudiger Geber, nehmt, was ich euch anbiete, aber schaut nicht nur zu. Und dann jetzt noch eine etwas herausfordernde Frage am Ende. Jesus oder diese Bibelstelle sagt, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Hat Gott jemanden, der nicht fröhlich gibt, weniger lieb? Kann es das geben? Ich denke, dass wir diese Liebe Gottes immer zur Verfügung haben, die ganze, aber dass wir auch dafür unser Herz öffnen und dass wir diese Liebe Gottes ganz anders wahrnehmen können, wenn wir in seinem Wesen selber leben. Amen.